Genau, also man kann das natürlich nicht ausblenden. Ich werde das nie vergessen. Der dritte Tag beim Schwimmen, da war ich eigentlich mental schon total am Ende, weil ich wusste natürlich, was alles noch vor mir liegt. Ich wusste, ganz viele Leute schauen auf mich und ich war aber halt schon kräftemäßig ziemlich am Ende.
Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Dirk Leonhardt. Schön, dass du dabei bist, Dirk.
Hallo Patrick.
Ja, ich freue mich riesig auf unser Interview, weil du dieses Jahr sportlich was auf die Beine gestellt hast, wo wahrscheinlich jeder der Zuhörer hier erstmal tief durchatmen wird und den Hut vorziehen wird. Um es kurz zusammenzufassen, bevor wir gleich so ein bisschen näher auf die mentalen Strategien dahinter eingehen. Dirk hat im Sommer den längsten Triathlon der Welt hinter sich gebracht. Das Ganze hat 45 Tage gedauert. Insgesamt waren das 6.920 Kilometer im Wasser, auf dem Rad und natürlich auf der Laufstrecke. Overall für alle Zuhörer vielleicht so einen kleinen Überblick mal. Das Ganze ist ein Umfang von 30 Mal Langdistanz Triathlon. Unglaubliche Leistung. Und bevor wir so ein bisschen auf das Mentale eingehen, Dirk, würde mich zumindest erstmal interessieren, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich so einem Rekordversuch zu stellen?
Also für mich war das eigentlich relativ klar und naheliegend, weil ich ja Triathlet bin und den Ausdauerbereich und Ultra-Langdistanzbereich so für mich entdeckt habe. Ich habe zweimal den Ironman in Frankfurt gefinisht und habe dann nach neuen Herausforderungen gesucht und die in so 24-Stunden-Rennen gefunden. Dann mal 24 Stunden Schwimmen und auch Fahrradfahren war so das Nächste. Und beim Laufen hatte ich immer Angst, dass ich das nicht schaffe oder dass das irgendwie zu hart ist, weil das nicht so meine Disziplin ist. Und dann habe ich auch ein 24-Stunden-Rennen dann mal probiert und habe das auch gefinisht mit 140 Kilometern und habe dann erfahren, es gibt die dreifache Ironman-Distanz, wo man dann 127 Kilometer läuft am Ende, 540 Kilometer Fahrrad fährt und so 11, 12 Kilometer schwimmt. Und das habe ich dann in 2,5 Tagen auch durchgezogen. Und es ging mir noch relativ gut dabei. Und dann war die logische Frage, so was kommt als nächstes? Und das wäre eben der Fünffache gewesen oder der Deka, der Zehnfache oder auch der 20-fache. Da gibt es dann in Mexiko einen Wettkampf, der regelmäßig ausgetragen wird. Aber ich hatte dann so für mich die Idee, nee, wenn ich das angehe und mache, dann wäre der 30-fache ja irgendwie mega cool. Und ja, das habe ich mir dann so in den Kopf gesetzt, aber nicht so weiterverfolgt. Und für dieses Jahr hatte ich dann vorgesehen, eigentlich eine Radtour zu machen, quer durch Europa. So 6.000 Kilometer wären das gewesen, aber aufgrund der Corona-Pandemie ist das alles gescheitert. Und da war ich einfach zu stur, dann zu sagen, nee, dieses Jahr klappt's halt nicht, ist halt blöd gelaufen. Sondern da habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Ich habe ein paar Wochen Urlaub genommen extra dafür. Ich habe jetzt extrem Radfahren trainiert dafür. Und da ist mir dieser Ultra-Langdistanz-Triathlon wieder eingefallen. 30-fache Ironman-Distanz. Dann habe ich geschaut, da gibt es dann auch noch einen Weltrekord für den längsten Triathlon. Das waren so um die 26-fache Langdistanz. Und ja, da bin ich das angegangen. Das war dann Mitte Mai, als ich mich letztendlich auch dafür entschieden habe. Und am 2. Juli ging es dann los. Und ja, Radfahren war ich trainiert, aber Laufen und Schwimmen habe ich eher so aus dem Kalten rausgemacht, aber es hat ja dann doch ganz gut geklappt.
Okay, super spannend. Jetzt würde mich auf jeden Fall auch mal noch interessieren, was so dein Antrieb dahinter ist, weil ich glaube, viele der Zuhörer und gerade vielleicht auch so im, sagen wir mal, ambitionierteren Hobbysportbereich, ist es für die meisten wahrscheinlich einfach schon okay zu sagen, hey, ich habe in meinem Leben mal einen Ironman gefinisht, vielleicht auch zwei Ironmans gefinisht. Warum dann immer noch mehr? Warum 30 am Stück?
Ja, ich glaube, das kann man auf den Punkt bringen und zu sagen, es ist die Neugier. Es ist so diese Grenzverschiebung. Und mit der Zeit irgendwie verliere ich den den Respekt vor der Strecke. Da ist eben die Langdistanz gar nicht mehr so dramatisch. Ja, das ist dann eigentlich ein Trainingstag, der länger dauert. Und von früh bis abends kann man das dann selbst organisiert alles mal auf die Beine stellen. Oder es ist einfach so, dass ich neue Herausforderungen suche. Und wenn ich dann irgendwie so einen krassen Wettkampf gemacht habe, der mich gefordert hat, dann ist auch mal wieder ein Jahr oder auch zwei Jahre Ruhe, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber dann beschleicht mich immer so ein Gefühl, so ja, da wäre doch noch was und das kann ich mal ausprobieren. Und so war es diesmal auch. Ich hatte eben 2017 die dreifache Langdistanz gemacht und habe dann nochmal einen Masterstudiengang gemacht, wo ich eigentlich gar keine Zeit für Sport hatte. Und jetzt für 2020 wollte ich dann einfach irgendwas Sportliches wieder angehen. Und das ist ja ein Stück weit vielleicht eine Sucht, aber auch so dieses kindliche Neugiergefühl. Einfach mal zu gucken, schaffe ich das und kann ich das? Oder wo sind einfach dann wirklich meine Grenzen gesetzt? Und bis jetzt habe ich die Grenzen noch nicht so richtig gefunden, wobei dieses Jahr wirklich sehr extrem war. Also da war der Körper sehr am Limit, sodass ich jetzt noch was Extremeres, glaube ich, erstmal nicht brauche die nächsten Jahre.
Okay, das heißt, es ist für dich vor allem so dieser ja wirklich innere Antrieb rauszufinden, okay, wozu bin ich eigentlich in der Lage, was ist machbar?
Genau, also ich habe so entdeckt, dass ich das gut kann, ohne dass ich jetzt sehr viel von meinem Leben opfern muss, also ohne dass ich sehr viel trainieren muss, kann ich da einfach ziemlich krasse Leistungen vollbringen, die relativ außergewöhnlich sind. Also es gibt immer ein paar Verrückte, die treiben es dann noch mehr auf die Spitze und sind da noch mehr drin. Aber das Schöne in dem Ultrasport ist eigentlich, dass man nicht so hart dafür arbeiten muss für seine Erfolge, sondern man kann viel mit der Willenskraft machen. Und das liegt mir einfach. Und deshalb habe ich dann doch immer wieder Spaß daran. Und die Schmerzen, die ich empfinde oder das Gefühl der Schwäche oder so, wenn man einfach nicht mehr weiter kann, das wird dann einfach immer übertrumpft durch dieses Gefühl, ja, ich habe was geschafft, was viele nicht schaffen. Und das reizt mich einfach unglaublich.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast vorhin gesagt, dass du gerade auch so für diesen Schwimm- und Laufbereich eigentlich jetzt nicht großartig vorbereitet warst, eher wenn dann fürs Radfahren, weil du diese Radtour geplant hattest. Hast du dich denn generell im gesamten Prozess so ein bisschen mental auf diese ganze Challenge vorbereitet?
Ja, also rückblickend betrachtet war ich eigentlich in ganz vielen Aspekten viel zu blauäugig und viel zu schlecht vorbereitet. Und jetzt das Mentale ist was, mit dem ich mich eigentlich jetzt erst hinterher beschäftigt habe. Was gibt es da für Strategien? Wie kann man sich aus den Tiefs selbst rausholen oder das trainieren, dass man erst gar nicht in diese Tiefs reinrutscht? Aber irgendwie intuitiv habe ich doch vieles, was man dann so liest und hört, was Mentaltraining angeht oder mentale Stärke angeht, habe ich dann doch richtig gemacht. Also auch durch meine Erfahrung, ja, dass das nicht das erste Mal ist, wo ich lange unterwegs bin, dass man eben sich kleine Ziele setzt, realistische Ziele setzt und im Kopf einfach diese große gesamte Menge einfach aufteilt und dann immer jeden Tag für sich betrachtet. Und das war meine Hauptstrategie mental, dass ich mir einen Plan gesetzt habe, was ich so pro Tag ungefähr schaffen will. Das musste ich dann auch teilweise anpassen, aber im Großen und Ganzen war es immer so, ich bin aufgestanden und für mich war klar, bevor ich heute Abend ins Bett gehe, habe ich eine gewisse Leistung vollbracht und das ging eigentlich, wenn nichts von außen dazwischen kam, ging es auch immer gut und habe ich das dann auch immer so durchgezogen.
Ja, das ist auf jeden Fall definitiv eine super wertvolle Strategie, weil ich glaube, wenn man sich von Anfang an so auf diese Gesamtdistanz konzentriert oder sozusagen zum ersten Tag ins Wasser steigt und denkt, okay, ich muss jetzt 200 Kilometer schwimmen und dann muss ich 400 Kilometer Radfahren und dann nochmal 1320 Kilometer laufen, dann ist man so erschlagen, dass man wahrscheinlich nicht mal bis zum Fahrradfahren kommt, wahrscheinlich von der Motivation her.
Genau, also man kann das natürlich nicht ausblenden. Ich werde das nie vergessen. Der dritte Tag beim Schwimmen, da war ich eigentlich mental schon total am Ende, weil ich wusste natürlich, was alles noch vor mir liegt. Ich wusste, ganz viele Leute schauen auf mich und ich war aber halt schon kräftemäßig ziemlich am Ende. Ich war schon ausgekühlt, ich hatte Sonnenbrand, Krämpfe in Armen und Beinen. Und wenn dann sozusagen noch so wenig geschafft ist, ist es natürlich mental eine unglaublich schwere Situation. Es war nicht so sehr, dass mich die Einsamkeit im Wasser oder das Wasser an sich gestört hat, aber eher so dieser Erfolgsdruck, den ich mir auch selbst gemacht habe. Und dann das Gefühl, ich kann dem vielleicht nicht standhalten und vielleicht schaffe ich das nicht mehr und werde jetzt jeden Tag ein bisschen langsamer. Und da war es dann aber gut, dass meine Frau da war und Freunde da waren, die mich dann einfach aufgebaut haben und dann gepusht haben. Also immer wenn es dann so abends gegen 8, 9 war und ich musste noch weiter schwimmen, weil es zeitmäßig nicht hingehauen hat, meine 25 Kilometer Tagesration zu schwimmen, dann haben die sich halt auf Stand-Up-Paddling-Board gestellt, Taschenlampe noch dabei. Und sind dann einfach neben mir hergepaddelt, ja, und haben mich da bei Laune gehalten. Also da habe ich mir dann auch extern ein bisschen Kraft geholt.
Ja, super wertvoll, gerade wenn das Umfeld natürlich da ist, wenn es einfach da Leute gibt, die sich auch für das Ganze interessieren, dann kann es natürlich auch super wertvoll sein, einfach die Leute so ein bisschen mit ins Boot zu holen und einfach von außen so ein bisschen Motivation dazu zu holen, um sich selbst wieder so ein bisschen über diese kleinen Hindernisse zu pushen. Und trotzdem stelle ich es mir extrem schwierig vor, auch so die ganze Kommunikation die ganze Zeit mit sich selbst zu kontrollieren. Also, weil du bist ja dann wirklich einfach für einen Großteil des Tages, 45 Tage am Stück, sehr viel einfach nur mit dir selbst beschäftigt gewesen. Wie sah so dein klassisches Selbstgespräch an den meisten Tagen aus?
Also ich habe das gar nicht so bewusst gemacht, sondern eher über den Punkt, dass ich ja immer irgendwas zu tun habe. Also ich habe gar nicht so viel Zeit, es ist gar nicht so langweilig, weil ich beim Schwimmen gucken muss, dass ich möglichst auf der Ideallinie schwimme, beim Fahrradfahren, dass ich nicht durch die Schlaglöcher oder über die Wurzeln fahre. Auch beim Laufen gucken, wo kriege ich jetzt ein bisschen Schatten her. Das heißt, immer hat man irgendwie doch was zu tun oder ist auch gar nicht kräftemäßig in der Lage, groß über irgendwas nachzudenken, sondern ich war da immer sehr fokussiert und habe dann eher dann auf die Technik geguckt. Gerade auch beim Schwimmen, wie ist noch der Armzug und jetzt wieder ein bisschen mehr mit den Beinen Gas geben und auch viel, was die Atmung angeht, da habe ich auch viel sozusagen Gespräche mit mir selbst geführt, indem ich dann irgendwie so ein beim Atmen und Ausatmen dann irgendwelche Töne gemacht habe. so eine Art Singsang. Aber nicht in diese Richtung, dass ich jetzt zu mir selbst gesagt habe: so, du musst das jetzt schaffen und es ist gar nicht mehr so weit und sozusagen da wirklich mit Texten irgendwie mit mir selbst gesprochen habe, sondern eher so eine Art Meditation und Rhythmusgefühl zu finden.
Ja, auch das ist natürlich eine richtig coole Strategie, sich so selbst ein bisschen quasi in so einen meditativen, nennen wir es mal, Flow-Zustand zu versetzen, wo dann einfach alles so passiert über die Stunden hinweg, wo natürlich auch viele Prozesse so ein bisschen automatisiert sind und dann auch den Fokus immer wieder so ein bisschen auf die Technik zu legen, den Fokus mal nach außen zu richten, zu schauen, so habe ich noch die richtige Linie oder welche Schlaglöcher muss ich vermeiden, wo muss ich genau abbiegen, wo kann ich ein bisschen Schatten bekommen, also auch so generell einfach den Fokus so ein bisschen von den vielleicht Schmerzen oder der Erschöpfung des Körpers wegzulenken, kann natürlich auch extrem helfen, so wirklich das Ganze durchzuziehen und sich dann nicht zu sehr an der Erschöpfung des Körpers aufzuhängen.
Was ich einen super interessanten Ansatz fand, war das mit den inneren Bildern, dass man sich so Visualisierung schafft und das gezielt eintrainiert. Ich glaube, das wäre auch total hilfreich gewesen, zumindest in bestimmten Situationen, dass man sich ja irgendwie schöne Situationen vorstellt und die immer wieder visualisiert, dass man sie abrufen kann. Würdest du das empfehlen oder funktioniert das gut auch über so einen längeren Zeitraum?
Also grundsätzlich definitiv, also gerade so diese inneren Bilder können halt super leicht dafür sorgen, dass wir in einen ganz anderen Zustand kommen und sozusagen für uns auch nochmal ganz andere Energiereserven hervorrufen, nochmal in einen viel fokussierteren, gelasseneren Zustand kommen, je nachdem, was irgendwie auch das innere Bild so für uns widerspiegelt. Über, sage ich mal, jetzt wirklich eine extrem lange Distanz, wenn es dann wirklich über vielleicht 10, 12 Stunden am Tag ist, ist natürlich deutlich schwerer, das Bild die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass man wahrscheinlich jetzt permanent sozusagen dieses Bild braucht, sondern man braucht es vielleicht spezifisch in gewissen Momenten einfach mal, wo man merkt, okay, jetzt wird es vielleicht gerade ein bisschen schwerer oder jetzt geht langsam die Sonne unter und ich muss trotzdem noch weitermachen. All solche Momente kann ich natürlich mit diesen inneren Bildern auf jeden Fall nochmal deutlich leichter gestalten, ja.
Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man so eine Art Werkzeugkasten hat, dass man sich nicht nur auf eine Technik verlässt, sondern einfach mehrere Themen hat und mehrere Potenziale, die man dann nutzen kann. Und wenn das eine nicht funktioniert, versucht man das nächste. Was bei mir, glaube ich, auch ganz gut war, was mir so im Nachhinein erst bewusst gewesen ist, dass ich mich vorher mit diesen Tiefs auch gedanklich beschäftigt habe. Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, was kann denn alles schiefgehen und was wird sozusagen auf mich zukommen? Ich habe natürlich nicht an alles gedacht. Das mit dem Sonnenbrand hätte ich gar nicht gedacht oder dass ich beim Schwimmen auch mit der Kälte so Probleme bekomme. Aber was Schmerzen angeht und so, das war mir vollkommen klar. Und dadurch konnte ich das auch leicht wegschieben, weil das mich gar nicht überrascht hat. Es war so, ach ja, jetzt kommt der Schmerz. Ja, so guter alter Bekannter. Und du bist halt jetzt da, lieber Schmerz, und das ist mir aber egal, ich gehe da drüber hinweg und mach einfach weiter, weil ich wusste ja schon, dass du kommst, dass dieses Gefühl kommt. Und dadurch hat mich das also mental null gestresst, dass ich da körperliche Beschwerden hatte, weil da war ich komplett drauf eingestellt.
Richtig coole Strategie, ja. Also gerade diese Vorbereitung ist halt extrem kraftvoll, auch so einfach mal da reinzugehen, zu schauen, okay, was kann denn alles schiefgehen, mit welchen Herausforderungen muss ich irgendwie im Laufe der Zeit rechnen und wie will ich mich dann auch verhalten, so was heißt das dann für mich, wie gehe ich damit um und gerade auch diese Schmerzmomente, also häufig ist es ja auch bei uns einfach mental so, dass wir diesen Schmerzmoment haben und dann einfach die ganze Zeit so ein bisschen gegen diesen Schmerz ankämpfen und so einfach die ganze Zeit in so einem Widerstands- und Kampfmodus gegen diesen Schmerz sind, weil wir diesen Schmerz ja nicht haben wollen. Und dadurch geht der Schmerz halt eigentlich nicht weg, sondern er wird eher größer und wir machen daraus so ein langes Leiden, anstatt einfach, wie du es gemacht hast, so zu diesem Schmerz dann quasi zu sagen, hey, cool, dass du jetzt da bist. Ich wusste, dass du irgendwann kommst. So, lass uns mal zusammen hier weitermachen und das quasi einfach so zu akzeptieren als Teil des Prozesses. Dann haben wir nicht so diesen krassen Widerstand und plötzlich verschwindet der Schmerz halt auch zu einem gewissen Maße.
Ja, also es war bei mir auf jeden Fall so. Ich hatte ja dann eine Physiotherapeutin und die hat dann immer abends dann an meinem Körper rumgedrückt und meinte so, tut es weh? Und ich so, nee. Und sie schaute mich dann so mit großen Augen an, so, ja, aber es sollte weh tun. Und es tut dir auch garantiert weh, aber du nimmst es gar nicht wahr. Und sie meinte dann so, dein Schmerzgedächtnis ist total gestört für den Moment. Und das fand ich eine super interessante Aussage, weil man das ja selbst gar nicht wahrnimmt, sozusagen, was ist tatsächlich da und was nicht. Das verschwimmt ja bei so einer Ausdauerleistung schon ein Stück.
Ja.
Und diese Aussage ist auf jeden Fall hängen geblieben. So dein Schmerzgedächtnis ist gestört.
Sehr cool. Gab es denn konkret für dich wirklich im Laufe der Zeit mal Momente, wo du darüber nachgedacht hast, wirklich aufzuhören?
Nein, aufhören nicht. Beim Fahrradfahren hatte ich sogar eigentlich die ganze Zeit Spaß, obwohl ich da auch Probleme hatte mit dem Nacken. Die Nackenmuskulatur hat total aufgegeben und dann bin ich teilweise auch mit Halskrause gefahren, was so eins der schlimmsten Szenarien war, dass das passieren wird. Aber in dem Moment habe ich das dann auch ja nicht irgendwie so bereut oder so, dass ich jetzt irgendwie mir selbst leid tue, sondern ich habe mich total darauf fokussiert, wie kann ich weitermachen und wenn ich mit Halskrause weiterfahren kann und auch safe bin, dass ich mal nach links und rechts schauen kann und der Kopf nicht total eingespannt ist in so ein Korsett, dann ist das okay für mich. Und es sah halt blöd aus, aber wie ich aussah, war mir sowas von egal. Hauptsache, ich konnte weiterfahren. Und beim Laufen war es dann auch so, dass ich diese Probleme eher als Chance begriffen habe, zu sagen, ja, jetzt kann ich richtig an meine Grenzen gehen und jetzt kann ich auch richtig zeigen, dass ich mental dazu in der Lage bin. Und es war nur beim Schwimmen eben ganz am Anfang so der dritte, vierte, fünfte Tag, der extrem hart gewesen ist. Aber selbst am achten Tag, kurz vorm Ziel, war das einfach so auslaugend. Also das Wasser hat mir sämtliche Energie genommen. Und das war schon das Härteste. Und als ich da drüber war, habe ich davon auch dann profitiert. Ich habe dann immer gesagt, so, jetzt ist immer noch nicht so hart wie beim Schwimmen. Und als es dann beim Laufen so irre heiß war, da habe ich dann mir selbst gedacht, ja, besser jetzt schwitzen, als wieder in dieses kalte Wasser zurück. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer das sozusagen, was man nicht ändern kann, einfach annimmt. Und sich überlegt, wie kann ich das jetzt verbessern? Wie kann ich das ändern? Und was kann ich ändern? Und alles andere ist sowieso egal, weil ich es nicht ändern kann. Und beim Schwimmen war eben auch der Punkt nicht, dass ich sage, ich gebe jetzt auf oder ich höre auf, weil es war ja noch viel zu früh zum Aufgeben. Ich hatte ja so um die 40 Tage eingeplant. Ich glaube 37 Tage, das war so die optimistische Schätzung. Das heißt, da kann man nicht am vierten und fünften Tag sagen, ich höre jetzt auf, sondern das war einfach
Ja.
diese Sorge, ich brauche jetzt noch mal einen Tag länger, als ich eigentlich will. Vielleicht auch 2 Tage länger, als ich will. Und das war eigentlich so das Schlimmste. Aber das Aufgeben kam zu keinem Zeitpunkt überhaupt in Frage.
Okay, spannend. Ja, man hat natürlich wahrscheinlich beim Schwimmen auch einfach noch mal den Aspekt, dass du ja einfach quasi auch dann in einem See immer wieder dieselbe Strecke hin und her schwimmst und da sich natürlich auch irgendwie visuell für dich nicht so viel verändert. Du schaust immer wieder ins Wasser, schaust mal kurz raus, aber im Prinzip ist es immer wieder eigentlich ein sehr eintöniger Ablauf für Stunden. Und beim Schwimmen, Quatsch, beim Fahrradfahren und beim Laufen hat man natürlich dann noch mal irgendwie ein anderes Umfeld. Da passiert mehr um einen herum, wo man sich vielleicht auch so zu einem gewissen Maße ein bisschen ablenken kann von der Eintönigkeit.
Genau, also auch beim Laufen war das eine Riesenhilfe, dass ich ja zum einen auch sehr langsam unterwegs war und dadurch sehr viele Leute mitkommen konnten und das Tempo war auch so, dass man sich gut unterhalten konnte. Und ich habe da sehr viele Leute kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte, die dann einfach gesagt haben, ja, ich gehe da zum Dirk und unterstütze den und begleite ihn ein Stück auf seinem Weg. Und da sind unglaublich viele Gespräche bei rausgekommen und auch Freundschaften entstanden. Und das hat natürlich auch beigetragen. Und ja, diese Runden und immer wieder das Gleiche, das war auch eine Sorge, die ich hatte, dass mir das langweilig wird und dass ich dann Motivationsprobleme bekomme. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man seine Strecke kennt und wenn das sozusagen so ein Gefühl von zu Hause ist und Kontrolliertheit ist. Also mir geht es so als Sportler, ich will möglichst alles unter Kontrolle haben und nicht so sehr in die totale Überraschung reinschlittern. was kommt auf mich zu, weil dann kann ich mich eben drauf einstellen und kann die Bedingungen ein bisschen kontrollieren. Und ich glaube, dass mir diese Runden immer in der Nähe von meinem Zuhause ganz gut getan haben und auch einer der Erfolgsfaktoren am Ende waren.
Ja, es ist halt alles ein sehr, sehr bekanntes Umfeld dann auch für dich und das schafft natürlich so ein bisschen auch einfach Wohlfühlzone, sag ich mal, in einer Phase, wo vielleicht sich sehr viel andere Sachen nicht so gut anfühlen. Ja.
Genau, genau. Am Anfang hatte ich eben die Idee, also wenn ich so eine krasse Reise mache, dann wäre es natürlich auch cool, dann tatsächlich quer durch Europa zu laufen und zu fahren. Aber das wäre logistisch natürlich ein ganz anderer Aufwand gewesen. Ich hätte keine Freunde und Bekannten dabei gehabt oder viel, viel weniger. Jeden Tag wäre was Neues, was auf der einen Seite gut ist, aber eben auf der anderen Seite auch Gefahren und Risiken birgt. Von daher habe ich so das Beste draus gemacht und ich glaube, so muss man das auch sehen, dass man immer die Situation, wie man das jetzt gewählt hat, nicht verteufelt, sondern immer schaut, was ist denn toll daran? Und eigentlich hat alles immer irgendwie auch was Gutes.
Definitiv, ja. Wie bist du denn mit der ja schon extrem kurzen Regenerationszeit umgegangen? Also du hast ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch irgendwie Tage gehabt, wo du wirklich teilweise bis 23 Uhr oder sowas unterwegs warst, am nächsten Tag direkt wieder früh gestartet bist. Also eigentlich tendenziell auch viel zu wenig Schlaf für die Leistung, die du deinem Körper abverlangt hast. Wie hat sich das so ausgewirkt? Gab es da irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich wieder mehr Erholung bekomme? Oder warst du dann einfach in so einem Modus, wo du nur noch funktioniert hast?
Ich war auf jeden Fall in dem Modus, dass der Körper im Überlebenskampf war und einfach alles, was nicht notwendig war an körperlichen Funktionen, auch so weit, wie es geht, reduziert hat. Also das habe ich schon gemerkt, dass da einiges passiert in mir drin und dass ich an meiner persönlichen Leistungsgrenze auf jeden Fall viele Tage dran war. Ich habe aber auch gemerkt, dass so eine 5 bis 6 Stunden Nachtruhe und ein Schlaf sehr, sehr gut tut für den Körper. Also da schöpft man wieder unglaublich Energie. Und das fing ja schon am Anfang an, die ersten Tage, dass ich immer maximal diese 6 Stunden Schlaf hatte. Und ich war aber, wo es mir abends immer sehr, sehr schlecht ging, körperlich, frühst doch wieder ausgeruht, sowohl mental als auch körperlich. Natürlich schleppt man die Belastung dann Stück für Stück mit und das staut sich auch immer mehr auf. Aber es ging frühst immer besser als am letzten Abend davor. Und es waren ein paar Nächte dabei, da habe ich dann nur 90 Minuten geschlafen. Und beim Fahrradfahren hatte ich ja dann auch den Unfall. Nach 2 sehr kurzen Nächten oder eigentlich 3 kurzen Nächten war ich dann so in der Mittagszeit, wo ich den Nacken nicht mehr heben konnte und den Kopf nicht mehr nach vorne schauen konnte. Und dann bin ich ja gegen ein stehendes Auto gefahren. Das war so in der Mittagssonne. Ich war dann auch sehr müde. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann für mich festgelegt habe, beim Fahrradfahren mache ich solche Späße nicht mehr, sondern ich fahre maximal diese 300 Kilometer am Tag jetzt noch. Und da bin ich dann immer so 20, 21 Uhr angekommen und hatte eben 6 Stunden Schlaf ungefähr. Und das hat sich dann auch ausgewirkt, dass das für den Körper schon ausreichend war, dass ich jeden Tag auch wieder besser geworden bin dann die nächsten Tage.
Super spannend, okay. Das heißt, für dich, das gab dann auch nicht so diese Phasen, wo du morgens irgendwie aufgestanden bist und dir so dachtest, puh, jetzt muss ich das heute schon wieder alles von vorn machen?
Nee, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das war so eine Art Roboter-mäßig. Also der Wecker hat geklingelt und dann war mein einziges Ziel, so schnell wie möglich aufs Fahrrad zu kommen oder auf die Laufstrecke, weil ich ja wusste, umso früher ich starte, desto früher bin ich auch fertig. Und wenn ich jetzt eh wach bin, weil der Wecker klingelt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwie noch sich damit zu beschäftigen, ob man nicht doch wieder lieber liegen bleiben möchte. Also das war auch immer der gleiche Rhythmus, 5:20 Uhr oder fast immer der gleiche Rhythmus. 5.20 Uhr hat der Wecker geklingelt und 6 Uhr war Start. Und das so 5 bis 10 Minuten nach vorne und nach hinten war so das Maximum der Abweichung. Also das war eigentlich immer relativ stabil. Und nur der Zeitpunkt, wann ich eben ins Bett gegangen bin, das war unterschiedlich, je nachdem, wie es halt lief an dem Tag.
Richtig, richtig cool. Also ich glaube, jeder, der jetzt hier gerade zuhört und irgendwie schon mal seine eigenen körperlichen Grenzen irgendwie in Frage gestellt hat oder sich für sich selbst irgendwie so körperliche Grenzen gesetzt hat, der wird sich wahrscheinlich vielleicht jetzt mal Gedanken darüber machen und denken, okay, vielleicht ist da doch noch mehr möglich, als ich bisher dachte. Und ich finde es super spannend, auch von dir aus der Perspektive das zu hören, wie du einfach so in diesen Prozess dann auch so zu einem gewissen Maße so reingewachsen bist und dann irgendwie auch fast schon, ja, so entnehme ich das von dem auch, was du sagst, einfach im Prozess immer mehr Spaß hattest, je länger du dabei warst, oder?
Ja, das ist immer relativ. Also die Kräfte waren natürlich von Tag zu Tag geringer und die Ressourcen, aus denen ich schöpfen konnte, waren immer weniger. Aber damit habe ich mich gar nicht beschäftigt oder nicht zu sehr. Ich habe natürlich auch immer geschaut, was macht das so mit meinem Körper, wie geht es mir gesundheitlich? Habe ich die Gefahr, dass irgendwie dauerhaft was passiert? Und da muss man natürlich auch auf sich aufpassen, aber nicht direkt sozusagen beim ersten Stechen dann sagen, oder jetzt habe ich hier eine Blase am Fuß, das ist jetzt aber doof, jetzt muss ich aufhören, sondern einfach gucken, wie das läuft. Und die Blasen, also das fing so ab der Hälfte vom Laufen an, da hatte ich jeden Tag ein, zwei Blasen mehr und am Ende war der ganze Fuß eigentlich ja, nicht mehr ansehnlich und voller, da wo es ging, voller Blasenpflaster, die so hautähnlich sind, von Compete, die hatte ich dann drauf. Und die ersten Kilometer waren extrem schmerzhaft und ich bin da weder gejoggt noch gewandert, ich bin da gehumpelt. Und so nach 20 Minuten, manchmal 30, manchmal 40, habe ich dann gemerkt, dass es besser wurde, dass die Schmerzen langsam aufgehört haben, weil der Fuß irgendwie warm ist oder der Fuß hatte im Schuh seine Position gefunden. Und dann konnte ich eben mit einem Tempo, was für mich okay war, zwischen 4 und 5 km/h, konnte ich dann meine Runde vollenden. Und das hat mir gereicht. Ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie mehr Gas geben würde, hätte ich halt wieder krasse körperliche Probleme. Und von daher war die Strategie klar, Hauptsache finishen. Und wenn es halt mit einem Wandertempo ist, dann ist es mit einem Wandertempo. Und wenn ich merke, lange Pausen sorgen für Schmerzen, dann mache ich halt die Pausen kürzer und versuche den Fuß immer in Bewegung zu halten. Und mit Support funktioniert das ja dann auch. Also ich war die gesamte Zeit, die gesamten anderthalb Monate immer auf dieses eine Ziel fokussiert, ins Ziel zu kommen. Alles andere war erstmal zweitrangig. Das war dann die richtige Einstellung und mehr ist es gar nicht. Ja, ich bin maximal ein durchschnittlicher Sportler. Ich kann nicht besonders gut oder nicht besonders schnell rennen. Fahrradfahren geht so, aber sag ich mal, Radfahrer, die das regelmäßig machen, die sind auch doppelt so schnell am Berg wie ich. Und Schwimmen ist auch jetzt nicht so überragend, ja. Aber ich sag immer, ich kann alles drei gleich schlecht. Und wenn's auf die Ausdauer ankommt, dann ist die Geschwindigkeit eben sekundär. Da kommt es dann eben darauf an, dass man ein gutes Pausenmanagement hat, nicht so viel pennt und nicht so viel irgendwo sich ausruht, sondern einfach durchzieht. Und dann funktioniert es für mich hervorragend und ich glaube auch für viele andere, die Willenskraft haben, die brauchen sich nicht so viel Angst machen um ihre körperliche Konstitution, sondern also das ist nicht das Entscheidende, ja, dass man super toll trainiert ist. Am Ende wird das im Kopf entschieden. Und ich bin der Überzeugung, dass eigentlich jeder, der gesund ist, genau das Gleiche schaffen kann, was ich auch gemacht habe. Wenn er denn möchte oder sie denn möchte. Das ist das Entscheidende.
Ja, Also für jeden, der zuhört, auf jeden Fall, wenn ihr dasselbe auch leisten wollt, dann habt ihr mit Dirk jetzt den perfekten Ansprechpartner, um zu wissen, was ihr vielleicht dafür alles tun sollt. Ich finde es ein super geiles Feedback von dir, auch nochmal einfach diese Selbstreflexion zu hören, zu sagen, hey, ich bin vielleicht nicht in diesen drei Disziplinen jetzt irgendwie absolute Spitze, aber ich kann das alles dreist gleich gut zu einem gewissen Maße, und wenn es eben auf die Distanz ankommt, dann habe ich da auf jeden Fall meine Stärken. Wenn es auf die Willenskraft ankommt, da habe ich da meine Stärken, und dann nutze ich halt diese Stärken und mache das Beste daraus.
Also genauso übertragen, ja. Wenn man jetzt ein Marathonläufer ist und man weiß, man hat die Trainingszeit nicht, dann braucht man sich nicht irgendwie 2,5 Stunden oder sowas als Zielzeit Marathon vorzunehmen, sondern man muss es immer gucken, was ist das, was man leisten kann und leisten möchte. Und das muss nicht immer die Zeit sein. Dann kann man eben sagen, okay, ich laufe dieses Jahr vielleicht mal 3 Marathons und die Zeit ist mir egal. Anstatt sich so zu versteifen auf eine gewisse Zeit, und dann ist man unglücklich, weil man vielleicht 3 Minuten langsamer war. Also ja, man muss das immer für sich selbst wissen, denke ich. Und der Sport bietet viel, der Ausdauersport. Da ist für jeden was dabei.
Absolut. Wie war am Ende dein Gefühl, als du wirklich final am letzten Tag die Ziellinie überquert hast?
Ja, ich hatte das so geplant, dass ich so zum Schluss bin ich immer so 3 und 4 Runden im Wechsel gelaufen, also 61,5 bis 82 Kilometer, mal so, mal so, dann auch mal 2 Tage hintereinander 82, dann wieder einen Tag mit 61. Und ich habe das so getaktet, dass ich ja zum Wochenende fertig werde, damit möglichst viele Zeit haben und ich mich bejubeln lassen kann. Und dann war das Ziel so, am Samstag werde ich fertig. Und ich bin am Freitag nochmal 3 Runden gelaufen. Da hätte ich auch direkt die 4. noch dran machen können und wäre dann Freitagnacht irgendwann fertig gewesen. Aber ich habe mir bewusst diese letzte Runde so als Ehrenrunde aufgehoben, um das nochmal zu genießen und alles so in mir aufzusaugen. Und bin eben am Freitag, 14. August, bin ich dann 60 Kilometer gelaufen und wusste dann jetzt, als ich ins Bett bin, morgen ist Samstag, da starte ich mal 10, 15 Minuten früher, 6.15 Uhr geht's los und lass mir dann Zeit, und 11 Uhr komme ich zu Hause an und habe dann eben die 65 Laufrunden absolviert. Und es war halt absolut genial, weil ganz, ganz viele Anteil genommen haben und sich Zeit genommen haben. Und ich habe auf der Runde dann schon immer wieder Leute getroffen, die dann applaudiert haben und gesagt haben, ey, sau stark und super cool. Und im Ziel war das dann eine riesige Überraschung. Da hatten Nachbarn und Freunde dann alles Mögliche organisiert. Die Freiwillige Feuerwehr stand da und hat so ja im Spalier gestanden, dann mit Wasserkanone. Und die Iskemer Jungs, das ist so eine Art ja Traditionsverein mit Saufen noch nebenbei. da gab es ein Schnäpschen, und dann der Handballverein stand mit Trommeln da. Und im Ziel dann Tobi Kämmerer von der HR3 Morning Show, der das Ganze dann moderiert hatte mit HR3-Banner, und Palmen standen im Ziel und Konfettikanone. Ja, und meine wichtigsten so Bezugspersonen waren mit dabei, und es war einfach unglaublich. Also sehr, sehr emotional, und ich war total gerührt, was die sozusagen alle auf die Beine gestellt haben, und gleichzeitig extrem erleichtert, dass ich es jetzt auch tatsächlich hinter mir habe. Also die letzten 20 Kilometer waren eigentlich so die Belohnung für das Ganze, und der Zieleinlauf, das war so die Krone des Ganzen.
Okay. Ja, klingt nach dem perfekten Abschluss.
Ja, definitiv. Also mehr als perfekt, das hätte ich mir echt nicht träumen lassen, was die da alles auf die Beine gestellt haben.
Sehr cool. Jetzt hattest du ja auch schon so ein paar Wochen und Monate Abstand quasi zu dem ganzen Ereignis. Was würdest du sagen, sind so die größten Dinge, die du für dich gelernt hast aus diesem Rekord?
Ja, schwierig. Also Lessons learned habe ich sozusagen, was würde ich anders machen oder was könnte man verbessern? Da gibt es einiges, was man verbessern kann, weil es doch relativ chaotisch war und alles so Knall auf Fall, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Aber am Ende hab ich, glaube ich, so für mich alles richtig gemacht. Also ich bereue da nichts im Großen und Ganzen. Und habe, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie mich zu einem besseren Menschen gewandelt oder so, dass ich mich da sehr stark verändert habe. Aber was mich extrem begeistert hat, war einfach die Hilfsbereitschaft von Leuten, die ich bis dahin gar nicht kannte. Also da gibt es unzählige Geschichten, ganz viele, die an der Strecke ihr Haus hatten. Die haben dann so eine Verpflegungsstation aufgebaut und standen dann auch über das Live-Tracking sozusagen gesteuert, wussten die, wann ich wieder vorbeilaufe bei denen und standen dann da mit Eiswürfeln und hatten kühle Getränke. Und also da hatte ich wirklich viel Support von quasi Fremden. Ja, der Alex Gimbel, der hat so eine Körpermanagement-Firma, der hat dann eine Massageliege mir vorbeigebracht, obwohl er mich gar nicht kannte. Und dann dachte ich mir nur, hey, wie krass. Der weiß nicht, ob seine Massageliege jetzt morgen bei eBay steht. Der stellt die einfach bei mir ab und stellt die mir zur Verfügung. Oder Michael Passinger, der ist Sportzahnarzt in Langen. Der kam dann und hat gesagt, er zieht mir die Fäden von meinem Unfall. Da muss ja die Lippe genäht werden. Dann verliere ich ein paar Stunden oder verliere ich nicht ein paar Stunden, weil ich nochmal zum Arzt muss. Und hat mir ja, so Proteinshakes vorbeigebracht und so eine Massagepistole gegeben. Also irgendwie total wahnsinnig. Ich konnte es gar nicht so richtig begreifen, warum die das alle für mich machen, weil sie mich ja gar nicht persönlich kannten, ja, aber die fanden halt die Aktion so cool. Und das nehme ich auf jeden Fall mit aus der Aktion, diese ja, Hilfsbereitschaft einfach, ohne eine Gegenleistung, ja, weil es wird immer gesagt, die Gesellschaft verroht so und die Leute können das nicht mehr, aber ja, es geht schon noch und es gibt schon noch viele Leute, die einfach nicht alles nur für Geld machen oder für eine Gegenleistung, sondern die einfach Spaß dran haben, auch anderen Leuten was Gutes zu tun. Und ja, das begeistert mich auch jetzt Monate später noch extrem.
Ja, mega schön. Hast du denn eigentlich mittlerweile die Urkunde vom Guinness-Buch bekommen?
Ja, also es hat ein bisschen gedauert mit der Anerkennung und die hatten dann immer noch irgendwelche Einwände, dass meine GPS-Daten nicht in dem richtigen Format vorliegen würden. Aber jetzt am Ende hat es doch geklappt und sie haben sich überzeugen lassen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Und ich habe die Urkunde von Guinness World Records und habe auch eine Urkunde vom RID, das ist das Rekordinstitut für Deutschland. Da hatte ich dann, weil das mit Guinness irgendwie so ein bisschen schräg lief, habe ich da auch noch den Rekord eingereicht und jetzt habe ich gleich zwei Rekordurkunden.
Sehr cool. Glückwunsch auf jeden Fall. Jetzt hast du vorhin gesagt, gerade nach solchen großen Herausforderungen ist es dann oft so, dass du auch mal einfach ein Jahr, vielleicht auch 2 Jahre gar nichts mehr machen musst. Jetzt weiß ich aber, dass es zumindest so halbwegs konkrete Pläne auf jeden Fall für 2021 gibt. Kannst du da schon Näheres drüber sagen?
Ja, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht. Ein Bekannter, der hier in der Nähe wohnt, der ist Feuerwehrmann und der läuft im Feuerwehroutfit. Der hat auch nächstes Jahr einen großen Benefizlauf und mit dem laufe ich gemeinsam Halbmarathon in Feuerwehruniform. Da freue ich mich schon total drauf. Dann will ich ein 24-Stunden-Rennen machen, wenn das stattfindet, auf dem Fahrrad. Und ich habe mir noch vorgenommen, eine Fahrradtour zu machen. Ja, so ein paar Länder abzuklappern, das wären so 2200 Kilometer, die ich da fahren will. Das ist dann wieder so ein bisschen Abenteuercharakter. Und quer durch Europa, wenn das funktioniert. Und da freue ich mich auch schon drauf und da bin ich jetzt gerade so am Planen.
Okay, sehr cool, super spannend. Für all die Leute, die jetzt hier zugehört haben oder gerade zuhören und jetzt sagen, hey, ich würde super gern weiterverfolgen, was Dirk macht, oder ich hätte vielleicht noch die ein oder andere Follow-up-Frage, will mich vielleicht selbst mal so einer Challenge stellen und will mal mit jemandem drüber quatschen, der das schon gemacht hat. Was ist so die beste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten oder auch so ein bisschen deine Reise zu verfolgen weiterhin?
Ja, Instagram, mein Account ist ultradad und dann unterstrich 30xultra oder auf Facebook ultradad, auf Facebook ist es 30xultra, ist meine Homepage oder Webpage bei Facebook. Da kriegt man alle möglichen Infos, okay, noch ein paar Videos und da kann man mich auch kontaktieren.
Perfekt, sehr cool. Dann packe ich das auf jeden Fall in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall riesig für deine Zeit, Dirk, und noch mehr für deinen ganzen Input. Also ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, hat unglaublich viel gelernt, hatte wahrscheinlich eine ganze Menge Aha-Momente, um einfach mal zu realisieren, krass, man kann das schon alles schaffen und man kann sich da reinarbeiten und man kann mit all diesen Herausforderungen auch umgehen, man kann das alles meistern. Also von daher vielen, vielen Dank auch für deinen Input einfach hier.
Ja, gerne. Und ich danke dir und auch anderen Mentaltrainern, dass ihr auch zeigt, dass man eben nicht nur die Muskeln trainieren kann, sondern dass man auch gezielt an der mentalen Einstellung arbeiten kann. Und ich muss sagen, ich bin da noch Neuling. Ja, ich habe noch so ein Training nie genossen, aber das ist auch unglaublich spannend, weil ich glaube, da steckt mehr Potenzial in einem selbst, was man immer selbst glaubt. Und das Mentaltraining ist auf jeden Fall ein super, super Ansatz, denke ich. Und sollte man mal probieren, auf jeden Fall.
Ja, danke dir. Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut.
Danke gleichfalls. Tschüss.